Es ist Montag, 20.03 Uhr. Du hörst den Podcast Teile der Lösung live.
Gespräche mit proaktiven Menschen wie du und ich, die sich nicht aufhalten lassen, unsere Gesellschaft positiv, konstruktiv und nachhaltig zu inspirieren.
Um nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der ökologischen, ökonomischen und sozialen Lösungen zu werden, zu sein und zu bleiben.
Für mehr Lebensqualität. Und jetzt geht's los.
Ja, fett, dann begrüße ich euch zu einer weiteren Folge und Episode von Teile der Lösung live. Und ich habe mal wieder das große Vergnügen, zwei ganz besondere Gäste begrüßen zu dürfen, nämlich Patricia Haupt und Martin Lind vom renommierten Hauptverlag aus der Schweiz. Patricia als Verlegerin und Vorsitzende der Geschäftsleitung, ganz frisch seit letztem Jahr, und Martin als Leiter des Lektorats, sind die treibenden Kräfte hinter einem der wenigen unabhängigen Verlage der Schweiz, der seit fast 120 Jahren besteht und durch Qualität und innovative Themen im Bereich Natur und Garten, Gestaltung und Design, Kultur, Geschichte, Soziales und Wirtschaft sich auszeichnet. Und in unserem Gespräch heute werden wir hoffentlich tiefe Einblicke in die Welt des Verlagswesens erhalten. Und wir sprechen über die Herausforderungen und Freuden, ein über 100 Jahre altes Familienunternehmen leiten zu dürfen und wie der Hauptverlag es schafft, in einer sich ständig wandelnden Branche weiterhin relevant zu bleiben. Also bleibt dran. Ich begrüße euch sehr herzlich zu dem Live. Hallo, ihr zwei.
Hallo, Laurits. Hallo. Danke. Verbindung hat etwas gedauert, gell, aus der Schweiz, aber wir haben es geschafft.
Wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich bin in Freiburg.
Ja, stimmt.
Genau. Habt ihr Lust, euch selbst noch mal ganz kurz vorzustellen?
Klar. Ich fange an, genau. Also ich bin Patricia, hallo. Ich bin die Verlegerin, genau. Bin auch die Mitinhaberin des Verlags, zusammen mit meinen Eltern, meinen zwei Brüdern. Und ja, bin stolz darauf, dass ich da quasi die Unternehmensgeschichte mitprägen und fortführen darf. Und bin aber nicht alleine, ich habe ein super Team an meiner Seite und einer davon ist eben Martin.
Genau, mein Name ist Martin Lind, ich leite hier das Lektorat. Das mache ich natürlich auch nicht alleine, das kann man gar nicht, sondern das macht man eben im Team. Wir sind im Lektorat etwa 5-6 Leute. Ja, und aber wir arbeiten eigentlich sehr eng zusammen. Genau.
Gleich zu Anfang, in einer Ära, in der so E-Books und Online-Publikationen zunehmend populär werden, steht ein traditioneller Buchverlag wie der Hauptverlag und auch ganz viele andere ja vor der Herausforderung, sich anzupassen und gleichzeitig seine Identität zu bewahren, die er aufgebaut hat. Studien zeigen, dass aber trotz der Digitalisierung das physische Buch nicht an Bedeutung verloren hat. Und ich stelle auch immer wieder die Frage hier in dem Live, ob meine Gäste physische, haptische Bücher oder E-Books bevorzugen. Und ausnahmslos alle sagen eigentlich, die haptischen, physischen Bücher bevorzugen sie. Nichtsdestotrotz braucht es ja eine Koexistenz von digitalen und traditionellen Formaten. Patricia und Martin, wie jongliert ihr so einen Traditionsverlag wie euren mit den sich ständig ändernden Lesegewohnheiten? Und wie bleibt ihr dabei nicht nur am Ball, sondern auch am Puls der Zeit?
Das ist eine gute Frage. Ich bin froh, hast du so gute Gäste, die alle das physische Buch bevorzugen. Ich nämlich auch. Also mein Herz schlägt natürlich extrem für das gedruckte Buch, für das physische, wo man reinschnuppern kann, dass man streicheln kann, dass man ins Büchergestell
stellen kann. Ein oder andere Eselsohr reinmachen kann.
Genau. Wo die Tochter mal eine Seite rausreißen kann, das leider auch. Aber nein, aber das ist, trotzdem müssen wir natürlich auch mit der Zeit gehen und schauen, wo wollen wir hin. Und wir sagen eigentlich, wir verstehen uns eigentlich in der Wissensvermittlung, also viel mehr als ein Buchverlag, sondern wir haben super Qualitätswissen, das wir zusammen mit den Autorinnen und Autoren eigentlich anreichern, also lektorieren, Qualität anheben durch Korrektorate, Fachlektorate, Bildbearbeitung, vielleicht manchmal noch an der Struktur etwas anpassen. Und so, das ist eigentlich unsere Kernkompetenz, also die Wissensanreicherung und dann Verbreitung. Und manchmal ist es eben das physische Buch und manchmal passt eher eine App, wenn man im Feld ist und vielleicht eben ein digitaler Bestimmungsschlüssel braucht. Und da ist es vielleicht das die App praktisch. Also wir versuchen da eigentlich den geeignetsten Weg zu finden, aber wir haben, also ich kann aus dem Nähkästchen plaudern, wir haben eine App vor 10 Jahren schon gemacht zur Flora und da ist so viel Aufwand steckt da drin und mit jedem
Du meinst Update, die Helvetica, Flora, genau.
Helvetica App. Helvetica, genau. Und da haben wir jedes Jahr kommt irgendwie wieder ein Betriebssystem-Update von Apple oder Google und nur schon um die Funktionalitäten zu erhalten, muss man quasi die App wieder neu bauen oder einfach viel anpassen und ja, da haben wir noch nicht so die Lösung gefunden, wie wir das über alle unsere Titel machen können. Deshalb sind es eigentlich noch sehr wenige Apps, aber ja, mal schauen.
5, glaube ich, oder?
Wie?
5 habt ihr
ja, genau, Welt,
oder?
Genau, ja, genau.
Ja. Sprechen wir später auch gerne nochmal drüber.
Alles klar.
Ich habe ja eingangs gesagt, dass der Hauptverlag, die AG, ist ein Familienunternehmen mit einer über 100-jährigen Geschichte, was ja eine tiefe Verwurzelung in der Branche und auch eine mögliche starke familiäre Prägung impliziert. Und du, Patricia, hast das Familienunternehmen ja übernommen, was auch viel über dich verrät, nämlich deine tiefe Verbundenheit mit dem Verlag. Und so eine Entscheidung bringt natürlich aber auch große Verantwortung mit sich, weil oft stehen eben Nachfolgergenerationen vor großen Herausforderungen, haben wir ja eben schon kurz angerissen, Tradition mit Modernisierung zu verbinden. Das erfordert ein Gleichgewicht zwischen ja der Wahrung der Unternehmensgeschichte und der Anpassung an zeitgenössische Marktbedingungen. Was bedeutet das für dich, ein über 100 Jahre altes Familienunternehmen zu leiten und wie fühlt sich das an, die Kapitänin von einem historischen Schiff zu sein und wie navigierst du zwischen den Wellen der Tradition und den Winden der Innovation?
Ja, das ist sehr schön. Also zuallererst ist es eine große Ehre, würde ich sagen. Also es ist natürlich, man hat ja so eine Tradition zu erhalten, auch das Vertrauen von meinen Eltern, von meinen Brüdern in mich, dass ich das schaffe. Das ist das eine, die große Ehre, aber wie du schon angesprochen hast, natürlich auch eine Herausforderung vor dieser, man hat ein Team, die Verantwortung, wir haben 24 Leute, wir sind ja eine Buchhandlung und ein Verlag, also zu diesen Leuten Sorge zu tragen, einen Weg in die Zukunft zu finden. Aktuell ist es schwierig, die Lage im Buchhandel, mit der Konzentration, die Großen werden immer größer, die kleinen Unabhängigen verschwinden, das sind so aus der Geschichte her sind die kleinen Unabhängigen oftmals die auch uns als Verlag im Sortiment haben, mehr als einfach die großen Ketten, die vielleicht mehr noch auf den Mainstream setzen. Und wir verstehen uns eher als Nischenverlag, der eben Themen publiziert, die andere vielleicht nicht publizieren wollen, weil eben die Nische nicht so groß ist. Und deshalb ist es vor dieser Entwicklung schon eine Herausforderung, also ein schrumpfender Markt eigentlich, wie wollen wir da umgehen damit? Dann die Digitalisierung, also quasi die unsere Stärken mit Büchern machen, wie können wir das ins digitale Zeitalter überführen, ohne eigentlich unsere Stärken quasi aufzugeben. Genau, also es bleibt so ein Jonglieren, aber wenn wir das Bild mit dem Schiff nochmal aufgreifen, wir haben ein extrem wendiges Schiff, weil wir eben unabhängig sind. Ein Familienunternehmen, wo alle am gleichen Strick oder Segel ziehen, um in die gleiche Richtung zu fahren, und wir sind extrem wendig. Also wenn wir sagen, hey, lass uns das ausprobieren, dann machen wir das. Es muss nicht über 7 Hierarchien gehen, sondern wenn wir überzeugt sind, das ist ein Weg, dann lässt sich das auch schnell umsetzen. Das ist echt auch der Vorteil.
Und ja, das bereitet bestimmt auch gute Freuden. Also zu sehen, dass man halt schnell reagieren kann. Ja. Das ist ja sonst was, also ich denke jetzt an die zum Beispiel Bundesrepublik Deutschland, die im Vergleich ja ein fettester Dampfer ist. Und um da eine Veränderung hervorzurufen, das ist, bis man so einen Dampfer mal in irgendeine Richtung irgendwie gewendet hat, das dauert Jahrzehnte bis Jahrhunderte. Leider. Ja.
Da sind wir etwas schneller.
Ja.
Jedes Unternehmen hat ja so einzigartige Momente, die ihre Identität prägen, und solche Momente können oft tiefgreifende Einblicke in die Unternehmenskultur und Philosophie bieten und zeigen, wie Unternehmen dann eben auf Herausforderungen und Chancen reagieren. Also ist die Geschichte oft ein Fenster zur Seele des Unternehmens. Habt ihr eine besondere Geschichte oder Schlüsselerlebnisse, die ihr teilen möchtet, was so die Philosophie oder den Geist von Haupt einfängt?
Vielleicht keine Geschichte, aber mir fällt ist ein Fun Fact, sag ich mal so. Ja. Wir haben früher, eben weil wir schon relativ alt sind, haben wir früher selber ausgeliefert. Also Verlage früher haben, glaube ich, das Lager selber gemacht. Heutzutage zentralisiert man das ja bei einer großen Auslieferung. Aber früher haben wir selber ausgeliefert, unsere Bücher von Bern aus. Und später haben wir dann gewechselt zu einer Auslieferung und haben dieses ehemalige Bücherlager umgenutzt. Und erweitert, also das wurde dann zu einem Workshop und so Kulturatelier. Und bei dieser Ausweitung war ein Baum, stand ein Weg. Und wir haben den nicht abgesägt, sondern wir haben drumherum gebaut. Und heute, wenn man in diesem Kursatelier ist, dann macht das halt so eine Ecke und dahinter steht eben der Baum. Und ich finde das eine schöne Geschichte. Ja. Man trägt Sorge zur Natur und macht nicht auf Biegen und Brechen.
Ja.
Setzt die Pläne.
Das klingt richtig gut. Es gibt einen richtig guten Buchtitel, der ist zwar nicht aus eurem Verlag, aber ich finde den Titel so gut. Das ist ein Gartenbuch zum Thema auch Permakultur. Der Titel heißt Gärtnern im Biotop mit Mensch. Und ich finde den Titel, finde ich wirklich, wirklich richtig gelungen.
Ja. Das ist cool.
Ich habe einen Quiz für alle, die zuschauen und sich das später anschauen. Aber alle, die jetzt live dabei sind, können gerne die Antwort in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr die Antwort richtig habt, dann schenke ich euch einen Freifahrt-Selfcare. Das ist ein Online-Kurs. Die Frage ist, in welchem Jahr wurde der Hauptverlag gegründet? Wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare. Patricia und Martin, ihr nehmt am besten nicht teil, ihr kennt ja die Antwort. Aber ich habe trotzdem auch noch einen Fun Fact, nämlich dass der Verlag von Max Drechsel gegründet wurde und ursprünglich quasi als akademische Buchhandlung für Medizin und Naturwissenschaft in Bern entwickelt wurde. Und Paul Haupt war dort Laufbursche und hat dann den Verlag aufgebaut langsam. Also, wenn ihr wisst, wann der Hauptverlag gegründet wurde, schreibt es in die Kommentare. Könnt ihr was gewinnen. Die Person, die am nächsten dran ist, werde ich dann nach dem Live kontaktieren. Also, wir waren gerade bei Fenster zur Seele der Unternehmen. Bücher sind ja auch mehr als nur bedrucktes Papier, sind auch Fenster zu neuen Welten. Du hast es auch schon gesagt, Träger von Wissen und Kultur. Und eine Studie von der Universität Hamburg hat gezeigt, dass das Lesen ja nicht nur Wissen erweitert, sondern auch Empathie fördert und die Kreativität anregt. Was ich auch sehr, sehr wichtige Kompetenzen finde. Das heißt, viel lesen, Leute. Habt ihr eine Geschichte aus eurem Leben, was eure Leidenschaft für Bücher repräsentiert oder wo ihr gemerkt habt, boah, mich packt's, mich fesselt's, ich habe richtig Lust, da irgendwie tiefer einzusteigen. Habt ihr eine Anekdote?
Ja, ich glaube, bei dir ist das quasi in die Wiege gelegt worden. Genau. Bei mir war das anders. Ist noch schwierig zu sagen. Ich habe einfach immer Bücher schon gemacht und ich wusste während der Schulzeit auch recht lange nicht so recht, was ich machen soll. Und dann war eigentlich die erste Idee, die mich wirklich gepackt hat, war, ich könnte ja Buchhändler werden. Daraus ist dann nichts geworden. Ich habe mich dann doch entschieden, alles noch bis auf Weiteres offen zu lassen und das Abitur zu machen. Und eigentlich habe ich es dann noch immer offen gelassen, weil ich habe wahrscheinlich das Allgemeinste studiert, das man überhaupt studieren kann. Ich bin ausgebildet als Philosophe. Und das war dann auch mit ein bisschen Glück verbunden, dass ich schlussendlich im Verlagswesen
Werbung aus dem Büro für sozialen Humus.
Die Schweiz hat ja nicht so eine riesige verlegerische Tradition.
Hast du schon so von How to Humus Permakultur
gesehen? In eine Verlegerfamilie geboren wird.
Aber also dein akustischer Schlüssel zur Welt der permakulturellen Arbeitsweise.
Ist wirklich auch einfach ein Glück.
Stell dir einmal eine Trockentrenntoilette vor. Nicht nur als umweltfreundliche Alternative zum Wasserklosett.
Jetzt bist du Leiter vom Lektorat. Die Auswahl von Büchern ist ja auch ein kritischer Prozess, der das Gesicht vom Verlag auch repräsentiert. Auswahlprozesse und Kriterien für Veröffentlichung können ja auch Aufschluss über die Unternehmenskultur und Ziele geben.
Ganzheitlich zu beobachten.
In der der Buchmarkt von einer Vielzahl von Genre und Trends
feiern und zu verbessern.
Ist die Entscheidung, welche Bücher und 15 Minuten
gelesen von den fantastischen Till Hagen, Marie Bierstedt.
Das erfordert dann tiefes Verständnis sowohl
von dich auf Bonusinhalte wie digitale Flyer und Zugang zu großen Qualität
von dem Geschriebenen selbst. Für als Leiter vom Lektorat entscheidest du, welche Bücher in das Programm aufgenommen werden. Wie spiegeln die Entscheidungen die Werte und Ziele
für einen fairen Preis zwischen 15 und 25 Euro?
Zuerst einmal
an diesem Jahrbuch habe ich ein Jahr voller Leidenschaft hart gearbeitet. Darum freue ich mich ganz besonders über deine Unterstützung. Und jetzt bist du bereit, deine Kopfhörer einzustecken und dich von How to Humus Permakultur Design in eine Welt führen zu lassen, in der ökologische Verantwortung
also das sind so die und
das Wachstum
das ist klar, wenn dann irgendjemand
deine Reise in die Welt der Permakultur
wartet.
Danke für deine Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Und weil dann eigentlich die Bereiche, in denen wir aktiv Programm machen, recht überschaubar sind, ist es auch nicht so schwierig zu sehen, was fehlt da noch, was wäre spannend, was könnte die Community interessieren, was fehlt uns auch noch, um eine Lücke zu schließen. Aber man ist dann schon ständig dran. Es sind auch ganz verschiedene Wege. Es wird uns viel angeboten. Es sind aber auch ganz viele Sachen, die wir von uns aus suchen, wo wir sagen, okay, das wollen wir. Und manchmal hat man auch einfach eine Idee und dann erzählt man sich. Ich gehe oft zu Patricia und sage, hey, ich finde das toll und so. Und manchmal merkt man dann an der Reaktion, sie findet es auch toll oder auch nicht so toll. Da merkt man auch, man muss manchmal auch zugeben, okay, die Idee war mäßig gut. Und am Ende des Tages bin es natürlich nicht ich und auch nicht einfach wir zwei, die entscheiden, sondern wir haben zweimal im Monat eine Sitzung, an der das Lektorat, das bin auch nicht nur ich, sondern auch meine Kolleginnen, neue Titel vorstellen. Dann ist Patricia dabei, da ist jemand vom Vertrieb dabei, jemand von der Presse, manchmal auch jemand von der Buchhandlung und wir entscheiden das gemeinsam. Genau, also da geht es auch ein bisschen darum, die verschiedenen Perspektiven mit dabei zu haben. Auch zum Beispiel eben aus der Buchhandlung, weil die letztlich natürlich auch besser wissen, was sie verkaufen können. Genau.
Ja, ja, vielleicht ergänze ich noch, das ist ein wichtiger Punkt. Wir schauen natürlich auf den Markt zum einen. Erstens mal, kann man es verkaufen? Kann man eine genügend hohe Auflage verkaufen? Wir schauen auf die Kalkulation. Ist das, ja, kommt das hin einigermaßen mit den Kosten, mit den geschätzten Verkäufen. Aber oftmals ist es dann auch, geht die Kalkulation vielleicht nicht ganz so auf und dann sagen wir machen es trotzdem, weil es eben wichtig ist, wir wollen das publizieren, es fehlt noch, es ist ein guter Titel und da überwiegt dann die Leidenschaft eben. Aber es ist, über das ganze Programm ist es ein Mischwerk. Also manchmal eben die, die dann gut laufen, finanzieren diese, die nicht so gut laufen. Das ist, ja.
Es ist ein Balanceakt zwischen kommerziellen und künstlerischen Aspekten.
Genau.
Und einmal der Wirtschaftlichkeit des Verlags und den Herzensanliegen oder Herzensprojekten.
Ja. Wobei man hat da schon auch noch ein bisschen Spielraum. Also grundsätzlich gibt es natürlich immer die Situation, dass man findet, super Buch, aber es rechnet sich nicht. Wie kriege ich das ins Programm? Und da muss man sich auch dann immer ein bisschen an der Nase nehmen, weil man, also gerade das Lektorat, das sehr auch vom Inhalt her denkt, natürlich die Tendenz hat, dann auch mal ein bisschen den Inhalt stärker zu bewerten als eine super gute Kalkulation. Und das ist auch ein Grund, weshalb wir eben alle zusammensitzen, damit alle Perspektiven so bei einem Entscheid mit dabei sind. Aber es gibt natürlich auch Titel, wo man Möglichkeiten hat, Gelder für dessen Finanzierung auch irgendwie noch anderswo aufzubringen. Also zum Beispiel, wenn man für ein Buch auch ein öffentliches Interesse geltend machen kann, zum Beispiel bei Bestimmungsbüchern, die dann auch bei einer Biodiversitätsmonitoring gebraucht wird, dann kann man das natürlich versuchen und sagen, ich gehe aufs Umweltschutzamt zu und sage, hey, hallo, wir machen das als Private, das ist interessant für die öffentliche Hand. Wie wäre es, ihr würdet das unterstützen? Also Drittmittel zu akquirieren ist schon auch ein wesentlicher Teil meines Jobs.
Genau. Und natürlich auch die Autorin noch zu unterstützen, das Buch für eine noch breitere noch breiteres Publikum genießbar zu machen.
Ja, genau.
Und jetzt die Einführung der Flora Helvetica App, das ist ja eine von vier weiteren Naturforschungs-Apps, die ihr anbietet, zeigt dann auf jeden Fall, also wie ihr traditionelle Inhalte in moderne Formate überführt. Ist ein ziemlich gutes Beispiel dafür, wie Verlage halt Innovationen nutzen können, um die Reichweite zu erweitern und auch eine neue Leserschaft zu erschließen. Dabei besteht natürlich auch wieder die Herausforderung, eine richtige Mischung aus Bewahrung und Erneuerung zu finden. Habt ihr noch Besonderheiten von den Apps? Wollt ihr noch mal sagen, welche das sind? Ich glaube, eine ist noch zur Schmetterlingsbestimmung.
Genau. Eine ist noch zu Schmetterlingen. Eine, die wir jetzt dann entwickeln, ist zu Pilzen. Die andere, das ist eine große Pilz-App zu Pilze mit Leuropas. Moment, ich hole es. Das ist im Herbst erschienen. Ach so, jetzt ist es halt schon
vergessen. Genau.
Aber es ist ziemlich dick und groß und schwer, so Kopfvergleich.
Genau.
Also da soll es noch eine App draus geben, aber das wird sicher, das dauert mindestens noch ein Jahr, weil eben die ganze App-Entwicklung so aufwendig ist auch. Und dann haben wir noch eine Feldbotanik-App, die wir aber am Aktualisieren sind. Und das zeigt sich einfach, wir wollen es eigentlich schon seit 1,5 Jahren veröffentlichen, aber wir sind da auch auf Partner angewiesen. Und Entwickler, die halten uns zum Teil hin. Und das ist dann auch nicht unser Kerngeschäft. Also wir haben ja Entwickler nicht im Haus hier, die programmieren, sondern wir sind da auch auf Partnerschaften angewiesen. Und da ist es halt eben, deshalb ist es auch etwas schwierig, dieses App-Business für einen Verlag, weil es halt eben nicht unser Homebase ist, sozusagen. Aber ja, das sind so einige Apps.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man sich das als BenutzerIn viel einfacher vorstellt, so eine App zu haben oder bis sie dann fertig ist, dass man da so die Deadlines weitaus kürzer fasst, als es wirklich dem entsprechen würde. Ja. Also es ist ein unglaublich komplexes System. UX-Design, Apps programmieren, vor allem Apps, die so ein, halt auch einen gewissen Inhalt oder gewissen Umfang haben.
Ja.
So einen dicken Wälzer, wie du ja jetzt gezeigt hast, das in eine App zu verwandeln, ist sicherlich kein Pappenspiel, was innerhalb von einem halben Jahr direkt gelauncht werden kann.
Ich glaube eben, dass das, also eine App ist eigentlich schnell gemacht, aber eine gute App braucht einfach Zeit.
Richtig, ja.
Werbung aus dem Büro für sozialen Humusaufbau.
Hast du schon von How to Humus Permakultur Design gehört? Das ist ein Hörbuch, also dein akustischer Schlüssel zur Welt der permakulturellen Arbeitsweise. Stell dir einmal eine Trockentrenntoilette vor. Nicht nur als umweltfreundliche Alternative zum Wasserklosett, sondern als symbolträchtigen Ausgangspunkt, um tief in die Philosophie und Praxis der Permakultur einzutauchen. Dieses liebevoll produzierte Hörbuch bietet dir konkrete Anleitungen und Inspirationen, um deine Projekte spielerisch, effektiv, ganzheitlich zu beobachten, zu analysieren, zu designen, umzusetzen, zu reflektieren, zu feiern und zu verbessern. 1 Stunde und 17 Minuten, gelesen von den fantastischen Till Hagen, Marie Bierstedt und David Nathan. Freu dich auf Bonusinhalte wie digitale Flyer und Zugang zur großen Humus-Festival-Mitmachgruppe. Und für die Detailverliebten gibt es optional auch das Skript als Booklet zum Hörbuch als PDF dazu. Für einen fairen Preis zwischen 15 und 25 Euro nach Selbsteinschätzung bist du dabei. An diesem Hörbuch habe ich 1 Jahr voller Leidenschaft hart gearbeitet. Darum freue ich mich ganz besonders über deine Unterstützung. Und jetzt bist du bereit, deine Kopfhörer einzustecken und dich von How to Humus Permakultur Design in eine Welt führen zu lassen, in der ökologische Verantwortung und kooperatives Wachstum Hand in Hand gehen. Deine Reise in die Welt der Permakultur wartet auf dich.
Danke für deine Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Laut einer Studie des Kulturwirtschaftsberichts sind unabhängige Buchhandlungen und Verlage wie euer entscheidend für die kulturelle Vielfalt und das kulturelle Angebot in einer Stadt. Die Hauptbuchhandlung, das hast du eben schon angesprochen, und das Atelier 14b sind ziemlich aktiv in der lokalen Kulturszene. Wie gestaltet sich die Rolle von Haupt in der lokalen Kulturszene Berns und welche Auswirkungen haben eure Initiativen auf die Gemeinschaft und die literarische Landschaft bei euch?
Also ich glaube, du hast eigentlich schon gut angeteasert, sage ich mal, in der Buchhandlung machen wir viele Events in der Buchhandlung selber, aber eben auch in diesem ehemaligen Bücherlager, das ich erwähnt hatte. Da ist eine kleine Küche drin, also wir haben auch schon zu einem Kochbuch eine Vernissage mit Kochen inklusive, wo der Koch dann gekocht hat. Manchmal sind es Kunsthandwerks-Workshops, wo Gestaltende einfach einen Nachmittag und einen ganzen Tag lang ihre Kreativität freien Lauf lassen. Manchmal sind es Lesungen, auch zu verlagsfremden Titeln. Also das ist eigentlich ziemlich ein breites Spektrum. Wir haben einen Koffermarkt, genau kürzlich, wo aus Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerkern einfach Künstlerinnen aus einem Buch, aus einem Koffer quasi ausgestellt haben. Und manchmal sind es auch einmal im Jahr, sind die europäischen Tage des Kunsthandwerks, wo wir auch den Raum zur Verfügung stellen. Also das sind eigentlich sehr vielseitige Angebote, ja, als Plattform eigentlich für Künstlerinnen und Künstler.
Richtig gut. Ja, auf der Seite vom Hauptverlag gibt es ja einen Reiter mit Events auch für die Buchhandlung und das Atelier. Kann man sich gerne, wenn man in der Nähe ist, mal anschauen und dann vorbeischauen.
Sehr gerne.
Das kann man sehr gerne, ja.
Und Bescheid geben, dann komme ich vorbei.
Genau. Viele Zuschauerinnen könnten ja angehende Autorinnen sein, die an praktischen Tipps total interessiert sind. Und in einer Zeit, in der der Zugang zum Verlagswesen ja vielfältiger, aber zugleich auch herausfordernder geworden ist, sind solche Ratschläge besonders wertvoll. Ich spreche da auch aus einer eigenen intrinsischen Motivation. Hab da nämlich auch ein paar gute Ideen.
Das ist mir bewusst.
Der Weg zur Veröffentlichung kann aber ziemlich komplex und langwierig sein. Und Verlage suchen ja oft nach einzigartigen Stimmen und frischen Perspektiven, vor allem der Hauptverlag, wenn ich euch da richtig verstanden habe. Habt ihr Tipps für angehende Autorinnen? Also was genau sucht ihr in Manuskripten, die ihr veröffentlichen wollt? Was ist das gute Buch für euch? Welche Eigenschaften machen ein Manuskript für euch besonders attraktiv? Und gibt's bestimmte Fehler, die Autorinnen vermeiden sollen? Ich meine, Martin, du hast ja eben schon gesagt, dass es so ein bisschen die Kategorien sind natürlich und Themenbereiche, die beim Hauptverlag relevant sind. Aber darüber hinaus?
Also das Wichtigste ist sicher zuerst, dass man sich, bevor man an irgendeinen Verlag etwas schickt, dass man mal schaut, was publiziert der denn eigentlich. Weil eben, wie gesagt, wenn mir jemand ein Kochbuch schickt oder eine Autobiografie, dann kriegt er das einfach gleich zurück. Das hat keinen Sinn. Und ich glaube, das ist für uns aus der Verlagsperspektive ist das völlig klar. Wir fragen uns auch oft gegenseitig, wenn man ein Buch gelesen hat, in welchem Verlag ist das erschienen? Weil das für uns das ist eine Information, wo man was anfangen kann mit. Weil man weiß, Hanser, das ist gute Literatur. Ulmer dürfte ein gutes Gartenbuch sein. Da kann man was damit anfangen. Für die meisten Menschen ist aber vielleicht eher der Titel oder der Autor relevant. Und die sind sich nicht so bewusst, dass Verlage ein ganz konkretes Programm haben. Also erster Schritt, schauen Sie sich an, was publiziert der Verlag? Ist das Buch von mir überhaupt etwas, was in dessen Programm passt oder nicht? Das ist das Erste. Das Zweite ist, das schätze ich sehr, wenn das Autorinnen und Autoren machen, wenn sie kurz sagen, was in ihrem Buch steht und auch sagen, was es für ähnliche Bücher gibt. Weil oft sagen dann Menschen auch, ach, sowas gibt's noch nicht. Und das ist ziemlich unplausibel, weil es gibt unglaublich viele Bücher. Und es ist eigentlich auch nicht grundsätzlich ein Problem, wenn es schon ein ähnliches Buch gibt. Aber es ist für uns sehr hilfreich zu wissen, welche anderen Bücher sind denn potenzielle Konkurrenten und was unterscheidet dieses neue Projekt von genau diesen Konkurrenzbüchern. Das ist viel interessanter zu wissen, als zu hören, sowas gibt es noch gar nicht, weil das ist einfach nicht sehr plausibel. Und dann ist ein gutes Konzept immer auch eine große Hilfe. Und eine große Hilfe ist mir oder auch Kollegen in anderen Verlagen dann auch ein, zwei Monate Zeit zu geben, um sich die Sache anzuschauen, weil man kriegt viel. Und es ist interessant, es gibt im Verlauf des Jahres immer Monate, da passiert überhaupt nichts, da schickt einem niemandem irgendetwas zur Publikation.
Und welche Monate sind das? Das ist interessant.
Frühjahr passiert meistens nicht viel, Sommer auch nicht. Ist auch klar, man ist im Urlaub oder in der Badeanstalt oder so. Aber jetzt gegen Weihnachten zum Beispiel oder dann auch im Januar, wenn über Weihnachten, Neujahr alle Zeit gehabt haben, dann kommt viel. Und ich kann nicht alles aufs Mal anschauen. Also braucht man da ein, zwei Monate Zeit. Ich verstehe das manchmal auch, dass das frustrierend ist. Man schickt was und kriegt einfach so eine Eingangsbestätigung und sonst gar nichts. Aber das ist halt die Realität. Also nebenbei produzieren wir die Bücher fürs nächste Programm, machen das Programm für die weiteren Semester. Es ist einfach immer viel. Und dann bleiben solche Dinge eben liegen, weil die haben auch nicht ein Stichdatum. Da steht auch nicht dran, am 1. Januar muss das in Druck. Und wenn ich zu spät bin, dann habe ich ein Problem. So, und das, genau.
Ja, vielleicht noch ergänzend, was auch hilft bei einer Projektbeurteilung, ist ein Probekapitel, ja, zum Sehen, wie schreibt der Autor oder die Autorin. Ja. Und wenn es bebildert ist, vielleicht ein paar Beispiele von Fotos, sind es Illustrationen, was ist da angedacht? Und ein Inhaltsverzeichnis, ein provisorisches, hilft auch. So, das wäre so ein Wunschpaket, ja, was man sich, was einfach hilft in der Beurteilung.
Ja. Alle, die das interessiert, gibt's auf der Webseite vom Hauptverlag auch nochmal in Stichpunkten, worauf es ankommt, genau, wenn man ein Manuskript einreicht. Steht da ganz gut geschrieben. Jetzt habe ich noch ein paar ganz schnelle Fragen für euch. Die könnt ihr in einem Satz oder einem Wort beantworten. Kleine Speedrunde. Was lest ihr denn selber gerade? Privat.
Siebenmal täglich Frau Wolle.
Oh, wirklich?
Also meine zweijährige Tochter, echt, es ist nicht sehr kreativ, immer das gleiche Buch. Nee. Und sonst persönlich oder privat, Stadt der Lügen von Kain und Aber, habe ich in einem Bücherhäuschen entdeckt.
Ich muss gestehen, ich lese im Moment gerade nicht. Der Dezember ist immer vielleicht der strengste Monat im Jahr und dann bleibt das auf der Strecke. Aber ich habe sicher 60, 70 Zentimeter hoher Stapel zu Hause. Das ist das Problem, wenn man in der Bücherbranche arbeitet, man kauft sehr, die Bücher sind überall, man kauft sie sehr schnell und die stehen rum und also zwischen Weihnachten und Neujahr will ich auch mal wieder lesen, ja. Genau.
Ich glaube, dann ist es auf jeden Fall ein großer Knackpunkt, man darf nicht mehr umziehen. Man muss dann auf jeden Fall
eine Wohnung gefunden haben. Ja, das ist so.
Sonst ist man seine ganzen Freunde los, die einem dann helfen müssen jedes Mal. Also, der Martin und die Patricia schon wieder am Umziehen. Nee.
Ich habe meine Familie, die kann nicht anders, die muss selber schuld.
Habt ihr noch einen Abenteuer bei euch auf der Bucketlist stehen, was ihr für 2024 gerne in Angriff nehmen würdet?
Ja, du hast ein Riesenabenteuer von dir.
Was sag ich? Ich ziehe um und baue um, genau, ja. Ein handwerkliches Abenteuer, genau.
Also ich bin noch nicht gefragt worden, ob ich auch Bücher schleppen komme. Also,
okay.
Und also ich habe natürlich auch immer viele Ideen, was man machen kann, aber so ganz konkret geplant ist jetzt gerade noch nichts. Ja. Vielleicht wieder eine längere Velotour oder so. Das würde ich gerne machen.
Er ist mit dem Fahrrad in Afrika gefahren, also.
Was super!
Ja, das ist ein Abenteuer.
Ist aber schon ein paar Jahre her. Ja.
Habt ihr ein Lieblingswort in der deutschen oder schweizerdeutschen Sprache?
Schweizerdeutsch, Hundsverlachete. Das ist ein völlig irrelevanter Anlass und das ist einfach ein schönes Wort.
Ja. Mir gefällt das Wort Kindergarten, weil es bildlich gesprochen ein Garten, wo die Kinder wachsen, finde ich sehr schön. Genau. Obwohl es ziemlich chaotisch ist im Kindergarten.
Und das Wort hat es ja auch in den internationalen Sprachgebrauch gebracht. Genau. Und, positiv durchgesetzt. Habt ihr einen guten Ratschlag für Naturliebhaberinnen und Gestalterinnen?
Ja, Kaffee
fürs Leben. Das liegt auf der Name. Nochmal. Kannst du nochmal sagen, bitte?
Ja, kauft unsere Bücher, das liegt natürlich auf der Hand. Aber ich habe noch was Seriöseres. Also uns werden so viele Bücher angeboten für schaut euch doch an, was im Garten alles passiert, was im Wald alles passiert. Und die Menschen, die sagen mir einfach eigentlich immer wieder, das geht dasselbe. Das Wichtigste ist, dass die Leute wirklich rausgehen, sich eine halbe Stunde Zeit nehmen und einfach ein bisschen das Tempo runterfahren und einfach wirklich mal beobachten und zu schauen, was da ist. Und ich bin kürzlich mal, war ich zu Besuch bei einem Imker, der wahrscheinlich auch ein Buch bei uns macht, und ich wollte mir das mal anschauen, wie das ganz genau geht. Das ist der Vorteil, wenn jemand ganz neu von uns ist, kann man sich das auch mal erlauben. Und ich fand das total faszinierend, musste aber auch selber feststellen, dass ich halt oft auch so auf dieses Tempo und jetzt das nächste. Und man muss sich einfach die Zeit lassen, mal einen Moment hinsitzen und warten, und dann kommen die Bienen und die Wildbienen und die Hummeln und so weiter. Also für das Naturprogramm rausgehen, beobachten und vorher unsere Bücher kaufen.
Ja, sehr schön.
Ja, und für das Gestaltenprogramm, also ich beneide jeden, der ein neues Hobby für sich entdeckt. Ich finde das was unglaublich Schönes, wenn man was für sich gefunden hat, mit den Händen zu machen. Und mein Ratschlag, legt das Handy weg. Einfach wirklich eintauchen in das neue Hobby und genießen und möglichst analog und ja, ohne sehr Handy. Gut.
Dann wäre meine nächste Frage, habt ihr Offline-Tage?
Ach, ich freue mich jetzt über Weihnachten, Neujahr. In den Bergen haben wir tatsächlich ein altes, kleines Ferienhaus. Da gibt's kein Internet. Und ich versuche auch mit dem Handy, das hat zwar Empfang, aber das Handy wirklich dann wegzulegen und in die Bücher eintauchen. Aber das findet viel zu wenig statt. Also eben einmal zwischen Weihnachten, Neujahr leider.
Ja, bei mir ähnlich. Also, ja. Es wäre schön, es wäre mehr.
Ja. Wie sieht es bei dir aus, Lauritz?
Ja, es ist auch so. Ich habe eigentlich keine Offline-Tage. Und ich interviewe ja jetzt richtig viele Leute, die in diesen Nachhaltigkeitsbereichen Ökologie, Ökonomie, Soziales unterwegs sind. Und die Antworten sind tatsächlich zu 99%, sie haben keine Offline-Tage. Obwohl sie halt in diesen Nachhaltigkeitsbereichen sind, dann ist meine nächste Frage, gibt es irgendwas an eurem Job, was ihr ändern würdet? Und weil die Offline-Frage davor kam, haben sie gesagt, ja, mehr Offline-Tage. Ich glaube, da können wir uns alle irgendwie eine Scheibe an unserem eigenen Idealismus abschneiden. Und es ist aber schwierig, in Projekten, in denen man mit Herzblut dabei ist, viele sind selbstständig, selbst und ständig, und machen das natürlich auch, weil sie aus Idealismus oder weil sie halt auch da die Erfüllung drin sehen für sich. Und dann ist es natürlich super schwierig, sich selbst zu beschneiden. Ich habe das Glück, ich bin alleinerziehender Papa und habe einen 11-jährigen Sohn, der kommt von der Schule mittags und dann muss ich aber Feierabend machen. Das heißt, der beschneidet mich ganz gut. Ohne den wäre ich wahrscheinlich schon ausgebrannter Workaholic, weil mein Feuer ist einfach zu krass.
Ja, das hilft echt. Kinder brauchen die Aufmerksamkeit, ja.
Was sind eure Schuhgrößen?
37.
41, glaube ich.
Und was ist euer Lieblingsmusikgenre?
Oh, das kommt auf die Situation an. Also beim Lesen mag ich es gerne ruhiger, auch gerne Klassik. Ich liebe, ich spiele auch Geige oder Harfe, früher Geige gespielt, Vivaldi liebe ich. Aber sonst zum Joggen zum Beispiel kannst du nicht mit dem Wald joggen. Das geht gar nicht. Also sehr unterschiedlich.
Ja, ich bin also da auch ein bisschen altmodisch unterwegs. Ich mag auch klassische Musik, allerdings lieber die aus dem 20. Jahrhundert. Ich habe übrigens auch mal Geige gespielt. Ich wusste gar nicht, dass
man
mal
nee.
Aber ich war nicht sonderlich begabt. Also ich bin ein besserer Hörer als Musiker. Genau.
Was ist eure Superkraft?
Abschalten können.
Ich kann mit der Zunge meine Nase berühren.
Cool. Gehörst du echt zu einer der wenigen?
Das geil, können nicht viele. Ich habe nicht so viel weitergebracht.
Aber das können nicht alle.
Das können nicht.
Und jetzt habe ich noch zwei Fragen. Nämlich einmal, wenn ihr mit einem Schnips irgendwas verändern könntet in der Gesellschaft, von jetzt auf gleich, was wäre das und warum?
Oh, das ist eine schwierige Frage.
Allen
deswegen
habe ich
sie für den Schluss aufgehoben.
Allen die Handys wegnehmen. Für eine Woche.
Ich glaube einfach ein bisschen weniger Hektik. Ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken.
Ja. Beides ziemlich gut.
Was würdest du machen?
Hat man weniger Hektik und kann ein bisschen eine Woche nachdenken.
Genau. Was würdest du machen?
Tja, das habe ich mich auch schon oft gefragt. Und ich weiß es nicht. Ich bin mittlerweile zudem, das ist ganz langweilig, meine Antwort. Aber das ist ein ziemlich großer Hebel, eine ziemlich große Stellschraube. Wenn ich jetzt denke, ich mache jetzt einen Schnips und verändere irgendwas in der Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob ich diese Büchse der Pandora öffnen wollen würde, weil ich keinen ganzheitlichen Blick auf alles habe. Und es kann sein, dass ich mir was Gutes wünsche und das richtet aber absoluten Schaden an.
Ja.
Von daher bin ich da lieber vorsichtig mit. Also ich schwanke. Natürlich kann ich mir vieles vorstellen. Würde aber, glaube ich, doch eher verzichten.
Ja.
Das ist natürlich fies, Fragen zu stellen, die du selber nicht beantworten willst.
Obwohl ihr diese Antwort hättet ihr auch geben können.
Das stimmt.
Genau. Das ist eine gute Antwort.
Jetzt, ein bisschen langweilig vielleicht, aber jetzt habt ihr auf jeden Fall noch die Möglichkeit zum Schluss an alle, die zuhören, zuschauen, einen Wunsch zu äußern. Alle, die zuschauen, zuhören, sind herzlich eingeladen, euch diesen Wunsch zu erfüllen. Und er kann für euch ganz persönlich sein, für den Hauptverlag oder für die Welt, wie ihr wollt. Das können Fähigkeiten sein, Ressourcen, Informationen, Ideen. Wir schauen mal, was das Universum so drauf hat.
Ich mach's ganz praktisch. Also etwas, was man umsetzen kann. Das muss ja auch umsetzbar sein. Und ich wünschte mir nicht für mich oder für uns, sondern eigentlich für die Branche, für die Buchbranche. Und ich wünsche mir, kauft bitte im lokalen, unabhängigen Buchhandel, egal wo ihr seid, woher ihr auch zuschaut, geht in die Buchhandlung um die Ecke, geht nicht zu Amazon. Es gibt wirklich, ihr macht so ganz viel für die Buchbranche und die Büchermenschen, die auch dahinter leben, also hinter der Buchhandlung, hinter dem Verlag, für die Autorin, für die Gestaltenden, für ganz viele.
Ja, das ist ein schöner Wunsch. Wünsche ich, dass das in Erfüllung geht.
Ich mache es ganz eigennützig für uns. Wenn ihr tolle Projekte habt, habt keine Angst, uns die zu schicken. Wir sind ganz nette Menschen.
Genau. Top. Das haben wir bewiesen in der letzten Stunde. Ich danke euch, Patricia und Martin, für dieses total aufschlussreiche und sympathische, inspirierende Gespräch. War faszinierend zu erfahren, wie der Hauptverlag die Balance zwischen Tradition und Innovation meistert und dabei stets das gute Buch von NaturliebhaberInnen, KunsthandwerkerInnen und GestalterInnen in den Mittelpunkt stellt. Und ich finde, wir haben gelernt, dass die Leidenschaft für Bücher und das Engagement für Qualität und Vielfalt ja das Herzstück des Hauptverlags bilden und ihr Einsatz für die Förderung von Wissen und Kultur sowohl durch gedruckte Bücher als auch durch digitale Angebote und tatsächliche Begegnungsorte in Bern ein ordentlich leuchtendes Beispiel dafür ist, wie man eben Teil der Lösung in unserer sich schnell verändernden Welt sein kann. Und ich hoffe, dass dieses Gespräch euch, die zugeschaut und zugehört haben, genauso inspiriert hat wie mich. Also lasst uns gerne gemeinsam weiter darauf hinarbeiten, ja, nicht nur Teil des Problems, sondern auch Teil der Lösung zu sein, zu werden und zu bleiben. Danke euch herzlich.
Ja, vielen Dank, Lauritz, für die Anfrage. Also es war unser erstes Live, man hat es vielleicht gemerkt. Wir sind nicht so die Insta-Experten, aber es hat geklappt. Das,
Ja, super, ich danke euch vielmals. Und unten hat gerade Baebu Hofer das Rätsel geknackt und hat damit einen Freifahrt Selfcare gewonnen. Die schreibe ich an. Vielen Dank fürs Mitmachen. Hey, Patricia, Martin, ich wünsche euch eine sehr ruhige Zeit. Vielleicht ohne Telefon. Grüßt die Family und kommt gut ins neue Jahr.
Danke, gleich.
Wir hören uns. Wir hören und lesen uns, auf jeden Fall. Genau. Ich habe da nämlich ein paar Ideen.
Tschüss.
Tschüss. Danke.
Tschüss. Lasst euch gut gehen. Danke euch.
Ciao.
Und wir sehen uns zum nächsten Live. Ich muss gerade mal schauen, wann. Ich glaube, das ist am Montag. Nächste Woche um 20 Uhr und dann diesmal mit Jana auf ihrem Weg zur Selbstversorgung mit Gemüsegarten, Hühnern und Enten. Ja, hören wir mal, was Jana da so macht in ihrem Garten. Danke euch fürs Zuschauen und Zuhören. Ich wünsche euch was. Warte mal, nächste Woche Montag? Ich glaube ja nicht. Das ist ja der 25.